Diese Anfälle waren dann tatsächlich erstmal nur zum Einschlafen hin.
Die Hoffnung ist, dass wir durch unsere Forschung Epilepsie früher erkennen und dann ganz wichtig, dass man Operationen, die die Kinder heilen können, besser planen kann.
Feldforschung. Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.
Hallo und herzlich willkommen zu Feldforschung, unserem Podcast, bei dem wir die Forscher der FAU aus dem Labor herausholen wollen in die wirkliche Welt, und zwar dahin, wo die Forschung letztendlich Anwendung findet. Deswegen stehe ich heute mit Frau Professor Silvia Budai nicht im Labor, sondern auf einem Spielplatz. Frau Professor Budai forscht eigentlich am Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik. Aber heute sind wir mit ihr und einer Freundin in Erlangen auf einem Spielplatz und warten kurz, bis sie mit dem Schaukeln fertig ist. Oder wir gehen einfach mal hin. Hallo Frau Professor Budai, schön, dass wir heute hier sind. Vielleicht stellen Sie uns gleich mal Ihre Freundin vor.
Ja, hallo. Ich habe heute die Tina hier mit dabei. Wir haben uns tatsächlich über die Kinder kennengelernt, da unsere Kleinen bei der gleichen Tagesmutter waren. Und ja, was uns jetzt hier zusammen herbringt, ist, dass ihr kleiner süßer Sohn höchstwahrscheinlich Epilepsie hat, und so habe ich den Prozess natürlich im Privaten mitbekommen, wo wir hoffentlich in Zukunft mit unserer Forschung ein bisschen weiterhelfen können.
Was bedeutet denn Epilepsie? Also wie macht sich das bei Ihrem Sohn bemerkbar?
So richtig bewusst wurde es mir mit 1 Jahr und 3 Monate, weil diese Anfälle waren dann tatsächlich erstmal nur zum Einschlafen hinderngehend, wo die Kinderärzte uns versichert haben, er hat sich da einfach nur einen Tick entwickelt, das ist sein Ritual zum Einschlafen, und dann kam das aber auch tagsüber, diese Anfälle, und dann waren wir einfach sehr dahinter, dass uns da geholfen wird.
Das hat aber ja ganz schön lang gedauert, oder, bis Sie eine Diagnose hatten?
Ja, genau, also dann war es die Herausforderung einfach, den Ärzten zu beweisen tatsächlich, dass es was außerhalb der Norm ist. Das war dann ziemlich viel mit Handy hinterherrennen und schauen, dass wir viele Situationen einfangen und einfach auf Video festhalten, wo dann das Mutterherz natürlich dann auch leidet, weil wer filmt schon gerne sein Kind in so einer Situation, anstatt zu unterstützen und zu helfen? Es ist dann 1 Jahr vergangen und jetzt stehen wir hier. Er ist mittlerweile 2 Jahre und 2 Monate und wir haben die Diagnose Epilepsie.
Was haben Sie gelernt über die Epilepsie?
Als wir genügend Bildmaterial hatten und wir dann auch Gehör bekommen haben von Experten aus Nürnberg, sind wir dann letztendlich in die Klinik gekommen, und die haben uns dann alle auf dem Weg mitgegeben, dass es halt verschiedene Arten, verschiedene Möglichkeiten geben kann, was bei uns jetzt noch total unklar ist. Es kann eben sein, dass es von der frühkindlichen Epilepsie einfach eine ist, die sich verwächst im Laufe der Zeit. Es kann ein Gendefekt vorliegen, der eben die Epilepsie auslöst, oder eben auch vom Gehirn her, dass eine Fehlbildung oder auch ein Tumor da ist, der Platz einnimmt, wo man einfach ein MRT benötigt, um das rauszufinden, und dann wäre eben das wieder rückführend zu der Forschung.
Sie haben das ja auch ein bisschen mitbekommen. Wie war das von außen, diesen Weg zu sehen, die Familie so zu sehen?
Ja, es trifft einen natürlich und man fühlt mit, es wartet immer auf die nächsten Infos, oder gut, in meinem Fall habe ich natürlich auch versucht, das ein bisschen mit den Leuten zu teilen, die ich jetzt aus meiner Forschung oder durch meine Forschung kenne, um einfach da möglichst schnell weiterzukommen, eine Diagnose zu haben, zu wissen, wie kann es weitergehen, wie kann man helfen.
Was hat denn jetzt das Kind oder dieser Fall mit Ihrer Forschung zu tun? Also was ist so die Hoffnung?
Die Hoffnung ist, dass wir durch unsere Forschung es ermöglichen können, Epilepsie, besonders wenn die zusammenhängt mit Fehlbildungen des Gehirns, früher zu erkennen, also auch die MRT-Bilder dazu eventuell besser auswerten zu können. Und dann ganz wichtig, wenn es daran liegt und eine Fehlbildung vorliegt, dass man Operationen, die die Kinder heilen können, besser planen kann.
Dafür muss man natürlich erstmal wissen, was das Gehirn ist und wie das funktioniert. Und darüber sprechen wir zum ersten Teil, wie das Gehirn überhaupt aussieht. Bevor wir jetzt der Frau Budai die Frage stellen, wie die Falten eigentlich ins Gehirn kommen, müssen wir erstmal das Sandspielzeug holen gehen. Während der Kleine sich auf der Ritterburg oder was das hier ist, austobt, würde ich gleich mal die Frage stellen, wie kommen denn eigentlich die Falten ins Gehirn?
Tatsächlich kann man die Falten auf mechanische Instabilitäten zurückführen. Zumindest zeigen das unsere Ergebnisse, unsere Forschungsergebnisse. Und zwar wächst die äußere Schicht, wo all unsere Prozessoren sitzen, nämlich die ganzen Zellkerne, viel, viel schneller als die innere Schicht, wo später eigentlich nur die Kabel des Gehirns sind, die Axone. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass die äußere Schicht möchte sich ausdehnen, ist aber natürlich fest mit der inneren Schicht verbunden, kann das nicht. Und dadurch kommt es zu Druckspannungen und irgendwann sind die so groß, dass die äußere Schicht einknickt, wie auch ein Stab einknicken kann. Und dann entsteht die gefaltete Struktur, die wir ja alle kennen.
In welchem Alter passiert das?
Etwa ab 22. Schwangerschaftswoche geht es los. Und tatsächlich ist nach der Geburt schon die meisten Falten voll entwickelt. Ein bisschen was passiert auch anschließend noch. Und auch ein bisschen was das ganze Leben lang.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Bleibt das das Leben lang oder verändern die sich im Laufe des Lebens?
Also es ist so die Struktur, die bei der Geburt ist. Danach wächst das Gehirn natürlich noch deutlich im Volumen, aber die Grundstruktur ist schon ähnlich. Aber es haben Studien gezeigt, dass zum Beispiel, wenn man was Neues lernt, wie Jonglieren, dass sich die Region im Gehirn dann lokal auch noch weiter ändern kann.
Hat das irgendeine Altersgrenze oder geht es auch im höheren Alter noch?
Es ist so, dass schon gezeigt wurde, dass das Gehirn sich bis etwa Alter 20 bis 25 noch größer wird etc. und danach schrumpft es eher. Das heißt aber nicht, dass nicht sich noch was ändern kann. Ich glaube, die Studie mit dem Jonglieren, das waren ältere Leute.
Sind die Falten im Gehirn bei jedem gleich oder unterscheiden die sich von Person zu Person?
Die sogenannten Primärfalten, also die größten und tiefsten Falten, die sind bei jedem gleich oder sehr ähnlich. Und da spielen sicher auch andere Aspekte als rein die Mechanik und Instabilität eine Rolle. Aber die sekundären, tertiären Falten, also die kleineren, die sind wirklich bei jedem unterschiedlich. Und da ist auch der Bereich, wo die Mechanik und mechanische Instabilitäten wohl eine Riesenrolle spielen.
Welchen Sinn haben die Falten denn?
Wir wissen ja jetzt, in der äußeren Schicht sitzen all die Zellkerne, die Prozessoren unseres Gehirns und wir haben natürlich nur einen begrenzten Platz im Schädel. Und durch diese gefaltete Struktur passen dann einfach viel mehr Prozessoren in das begrenzte Volumen. Und der zweite Aspekt ist, dass die Axone, also die Kabel im Gehirn, dadurch kürzere Wege haben und einfach schneller die Signale übertragen werden können.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gelernt, dass manche Krankheiten was mit der Gehirnfaltung zu tun haben können. Hat das eine Auswirkung darauf, wenn es zu viele oder zu wenig Falten gibt? Oder wie entstehen Krankheiten, die irgendwas mit der Gehirnfaltung zu tun haben könnten?
Zum einen geht dann irgendwas bei der Gehirnentwicklung schief. Und da haben wir wirklich auch Modelle, die die Zellmigration oder Zellentwicklung verbinden mit der Gehirnfaltung. Und es gibt definitiv Menschen, die mehr oder weniger glatte Gehirne haben, die dann natürlich Probleme haben. Aber auch zu viele Falten ist nicht gut. Also das wird dann zum Beispiel oft mit Schizophrenie zusammengebracht. Also man braucht das richtige Maß an Faltung.
Und jetzt nochmal zur Epilepsie. Was ist da vielleicht schiefgelaufen bei der Faltung? Oder wie sieht man das, dass jemand Epilepsie haben könnte?
Also im Prinzip ist es so, jemand kommt in die Klinik, da sie Anfälle haben und dann ist eine Form von Epilepsie, die eben zurückgeführt werden kann auf Fehlbildungen im Gehirn und Kortexfaltung, die falsch ist. Und das ist genau der Aspekt, wo wir mit unserer Forschung dann ansetzen können. Das können ganz kleine Bereiche sein und deshalb auch ganz, ganz schwer von MRT-Bildern zu erkennen oder identifizieren. Das können aber auch größere Bereiche sein, wo es dann offensichtlicher ist.
Sehen Sie das dann auf den ersten Blick oder wie erkennt man das genau?
Also da braucht man natürlich dann die Kliniker, die jahrelange Erfahrung haben und mit im geschulten Auge das sehen und identifizieren können. Da ist die Hoffnung, dass man vielleicht durch so Computermodelle die Faltung vorhersagen kann und sagen kann, wie ist es richtig gefaltet und wie falsch unterstützen kann.
Das bedeutet, man kann irgendwas machen, wenn ein Gehirn falsch gefaltet ist?
Ja, also das ist natürlich jetzt die Expertise unserer klinischen Kollaborationspartner. Und tatsächlich, wenn das zum Beispiel ein kleiner Bereich ist, dann wird der einfach entnommen bei einem chirurgischen Eingriff. Und dann können die Kinder wohl weitestgehend geheilt werden. Aber unsere Forschung kann dann hoffentlich dazu beitragen, diesen Bereich zu identifizieren, um eben nicht zu viel, also nicht gesundes Gewebe zu entnehmen, aber auch nicht zu wenig, weil dann werden die Kinder weiterhin unter Anfällen leiden.
Wie Ihre Forschung genau aussieht, darüber wollen wir gleich sprechen. Aber zuallererst bin ich jetzt wahnsinnig neugierig drauf, wie so ein Gehirn eigentlich aussieht. Und ich glaube, Sie haben uns eins mitgebracht, oder?
Ja, genau. Ich habe heute, da wir im Labor auch viel Experimente an Schweinehirnen machen, die wir vom Schlachter bekommen, die einfach sonst Abfall wären, habe ich hier heute eins mitgebracht.
Das gehen wir jetzt schnell holen.
Ja.
Sie haben uns ein Stück Gewebe mitgebracht. Was ist denn das?
Das ist eine Schweinehirnhälfte, die einer meiner Doktoranden direkt heute Morgen abgeholt hat. Und das haben wir jetzt hier. Und da sieht man mal oder kann mal testen, wie weich unser Gehirn wirklich ist. Also das ist weicher als Wackelpudding, wenn man es mechanisch testet.
Es sieht aus wie eine Scheibe von einem Gehirn, weiß mit rotem Blut und es ist in einer Tüte eingepackt, liegt in einer Brotbox. Sieht zumindest aus wie eine Brotbox. Außenrum sind noch weiße Teile. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Fett oder so?
Nein, das sind einfach die weißen Bereiche. Also das eine ist ein Stück Rückenmark. Da ist tatsächlich die weiße Schicht außen. Aber beim Gehirn, diese Bereiche, wo die ganzen Kabel verlaufen, die Axone, die haben Myelinscheiden drumherum und die sind weiß. Und im Rückenmark ist es einfach andersrum. Deshalb liegt das hier so daneben.
Das ist ein Schweinegehirn. Ihr seid aber auch auf menschliches Gewebe angewiesen, richtig?
Ja, absolut. Also das Schweinehirn ist deutlich kleiner und hat nicht alle Regionen im menschlichen Gehirn, die eben auch relevant sind für unsere Modelle. Das heißt, wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir Gewebe von Körperspenden hier aus der Anatomie in Erlangen bekommen und dann eben wirklich die Tests auch machen können, die wir brauchen, um unsere Modelle und Simulationen zu entwickeln.
Du hast gesagt, aus der Anatomie in Erlangen. Kann das jeder machen? Das ist ja voll interessant, dass man seinen Körper der Wissenschaft verschreiben kann.
Tina, würden Sie Ihren Körper auch spenden wollen?
Ja, auf jeden Fall, weil am Ende des Lebens gibt es für mich nichts Sinnvolleres, als anderen Menschen damit zu helfen. Und deswegen ist es mega interessant, dass das hier in Erlangen so funktioniert.
Man muss eigentlich sich einfach nur bei der Anatomie melden und dann geht man dort einmal vorbei, unterschreibt und dann können wir tatsächlich das Gewebe bekommen.
Darf ich das mal anfassen?
Natürlich.
Da ist eine Plastikschicht drüber, ich fasse es jetzt nicht direkt an. Kann das kaputt gehen?
Nein, also genau, das ist einfach in einem Zipbeutel. Das haben wir jetzt natürlich extra so gemacht, dass man es einfach anfassen kann. Das versuchen wir in der Forschung rauszufinden. Wie stark darf ich da drauf drücken oder bei einem chirurgischen Eingriff dran ziehen und drücken, bevor was kaputt geht?
Dann teste ich das jetzt auch mal für die Wissenschaft. Ja, es ist weich, sehr weich, würde ich sagen. Behält aber die Struktur, auch wenn man dagegen drückt. Wobei ich jetzt schon das Gefühl habe, wenn ich da drauf drücke, verteilt sich das Blut so ein bisschen ums Gewebe außenrum. Also ist es schon, es ist jetzt schon ein bisschen kaputt gegangen, oder? Durchs Draufdrücken, oder sieht es nur so aus?
Ja gut, das ist jetzt schwer zu sagen. Da müsste man natürlich auf die Mikrostruktur rein. Ums Gehirn drumherum ist noch diese Schicht, die Pia Mater, und da sind die ganzen Blutgefäße, die man jetzt auch tatsächlich sieht. Womit wir uns beschäftigen, ist tatsächlich das Gewebe drunter vor allem.
Wenn ihr das Gewebe dann vor euch in einer Brotbox auf dem Tisch liegen habt oder auch ohne Brotbox, was macht ihr denn dann damit?
Normalerweise haben wir das nicht in einer Brotbox, das haben wir hier nur, dass wir es heute mitbringen konnten. Wir machen daran mechanische Tests, das heißt, wir lassen das Gewebe wirklich unter Zugdruck und Scherung, wie man es so vom traditionellen Maschinenbau oder der Mechanik kennen würde, und messen dann, wie das Gewebe darauf reagiert, um später dann Computermodelle entwickeln zu können, die das Verhalten des Gehirns wirklich vorhersagen mathematisch. Und das andere, was wir anschließend machen, ist, wir fixieren das Gewebe für Mikrostrukturuntersuchungen und dann geht das zurück, entweder zur Anatomie oder zur Neuropathologie, die uns dann unterstützen, auch auf die Zellen zu gucken.
Wie viele Gehirne haben Sie denn so pro Monat oder Jahr oder Tag auf dem Tisch liegen?
Wir haben in den letzten 4 Jahren in etwa 12 Gehirne getestet.
Eine überschaubare Menge.
Genau, also natürlich passiert das nicht jeden Tag, aber wenn es passiert, sind wir vorbereitet. Dann müssen alle anderen Tests erstmal hinten anstehen und dann wird natürlich das menschliche Gewebe getestet.
Ein Ziel ist ja auch, dass Sie Gewebe finden, künstliche Gewebe, die gleichen Eigenschaften haben, oder?
Genau, also dafür machen wir natürlich auch die Tests. Wir machen komplexe mechanische Untersuchungen, das heißt nicht nur bei kleinen Verformungen, sondern bei großen Verformungen, da es so weich ist, tritt das natürlich ganz, ganz schnell auf. Egal ob beim Schädelhirntrauma, bei einer Gehirn-OP oder auch während der Entwicklung, die Gehirnfaltung, da sind schon große Verformungen, die da auftreten. Und dafür müssen wir diese komplexen mechanischen Untersuchungen machen und können da aber diese dann auch an Ersatzgeweben, wie zum Beispiel Hydrogelen, machen. Und da auch mit Biomaterialien und Forschern im Bereich des Tissue Engineering zusammenzuarbeiten, um das voranzubringen.
Was wäre da dann das Ziel? Was würde man mit diesen alternativen Stoffen tun?
Ja, also das Gehirn ist natürlich nicht das einfachste Organ, um es zu ersetzen oder mit dem 3D-Drucker zu drucken, weil man natürlich die Zellen braucht, die dann auch funktionieren. Und es wurde aber gezeigt, dass die Zellen nur sich so entwickeln wie im Gehirn oder auch ihre Funktion erfüllen können, wenn die mechanische Umgebung stimmt, da die ihre mechanische Umgebung spüren und darauf reagieren. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass die Mechanik stimmt, sage ich jetzt einfach mal so.
Sie haben ja Maschinenbau studiert. Wie genau sieht Ihre Forschung aus? Wie sieht der Forschungsprozess aus?
Die mathematischen Modelle, die Herangehensweisen, die wir nutzen, sind genau die gleichen, die man auch für andere Materialien nutzen würde. Nur, dass wir uns jetzt eben mit menschlichem Gewebe beschäftigen. Im Prinzip habe ich tatsächlich angefangen, Maschinenbau zu studieren, nachdem ich ein kurzes Praktikum bei einem Achterbahnbauer gemacht habe. Das heißt, da war es wirklich noch mit Stahl und den traditionellen Materialien des Maschinenbaus. Aber ich hatte dann bei einem Auslandsjahr in der Purdue University in den USA schon so ein bisschen meine Leidenschaft für die Biomechanik entdeckt, wusste, in die Richtung möchte ich gehen. Und dann war es aber ganz Zufall, dass ich mit meinem späteren Doktorvater in Kontakt kam und mit einer Kollaborationspartnerin auch in den USA. Und so habe ich meine Masterarbeit zum Thema Gehirnfaltung geschrieben und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist so spannend, weil wir auch mithilfe unserer mechanischen Herangehensweise, den Modellen, Simulationen, Sachen verstehen können, die man bisher noch nicht verstanden hat.
Was machen Sie denn mit den Experimenten anschließend?
Auf Basis der experimentellen Daten können wir dann unsere mathematischen Gleichungen aufstellen, die wir später am Computer lösen. Und die sind zum einen dafür da, einfach das Verhalten des Gehirns unter Belastung zu beschreiben, ob das jetzt ein Schädelhirntrauma ist oder bei einem chirurgischen Eingriff oder bei der Gehirnentwicklung. Und dafür dann zusätzlich auch noch Prozesse wie Wachstum, Diffusion oder auch Schädigung. Also wann geht unser Gehirn oder unsere Gehirnzellen kaputt?
Wie sehen diese Modelle, die Sie am Computer haben, konkret aus?
Wir nutzen da die sogenannte Finite-Elemente-Methode. Das heißt, das Gehirn ist ja extrem komplex, es sind große Verformungen. Und dann teilen wir unser Gehirn sozusagen in ganz viele kleine Würfel, können dann vereinfachende Annahmen treffen für jeden einzelnen der kleinen Würfel. Und wenn wir die dann alle wieder zusammensetzen, können wir wirklich einen chirurgischen Eingriff an einem vollen ganzen Gehirn simulieren oder auch, wie das Gehirn von einer glatten Form sich faltet und dann sich so entwickelt, wie wir es alle kennen.
Das ist am Ende ja auch ein Ziel, oder? Dass man vielleicht chirurgische Eingriffe unterstützt durch die Forschung.
Genau, also das wäre eine zukünftige Anwendung, dass unsere Modelle mit einfließen in zum Beispiel Augmented und Virtual Reality Lösungen für die Gehirnchirurgie, um dann direkt anzeigen zu können, wo sollte ich am besten den chirurgischen Eingriff durchführen, wo verletze ich am wenigsten Gewebe und so weiter.
Und bei der Entwicklung von Helmen für Sportler oder wen auch immer, da sind Sie ja auch beteiligt.
Wir nicht direkt, aber unsere Modelle fließen auch da ein, um einfach die lokalen Eigenschaften in jeder Region des Gehirns zu kennen und dann zu simulieren, was passiert bei einem Aufschlag, bei einem Sturz zum Beispiel, um dann die Helme so zu designen, dass möglichst wenig kaputt geht.
Schnelle Fragen. Das Wissensquiz.
Für unsere Gehirnexpertin haben wir ein Quiz aus dem Internet rausgesucht für Kinder mit Fragen rund um das Gehirn. Ich stelle gleich mal die erste Frage. Das durchschnittliche Gewicht des Gehirns einer Frau beträgt 1245 Gramm, das eines Mannes etwa 1375 Gramm. Was glauben Sie, wog das Gehirn von Albert Einstein? A. Weniger als 1230 Gramm, B. mehr als 1580 Gramm, C. viel mehr, 1810 Gramm oder D. fast doppelt so viel, er war ja sehr klug, 2050 Gramm.
Ja, also es wog sicher nicht mehr als der Durchschnitt, demnach muss es A sein.
Richtig, A ist richtig, 1230 Gramm, denn Intelligenz hat nichts mit der Größe des Gehirns zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig, ja.
Blätter ich mal zur zweiten Frage. Wie viele Nervenzellen befinden sich etwa im Gehirn? A. Um die 1000, B. Um die 100.000, C. 10 Millionen oder D. 100 Milliarden?
Dann würde ich sagen D.
100 Milliarden ist richtig. Wissen Sie warum?
Ja, wir brauchen natürlich extrem viele Gehirnzellen, um die komplexen Funktionen zu erfüllen. Es ist ja auch ganz gut, wenn es so viele sind, dann wenn die eine oder andere verloren geht.
Aber noch genug. Die dritte Frage. Welcher Zeitraum oder welches Jahr kann als Beginn der Hirnforschung angesehen werden? Ist es A, das Jahr 1492, B, die Französische Revolution, C, die Jahre 1939 bis 1945 oder D, die ersten Ansätze gab es schon vor Christi Geburt?
Also ich würde sagen, solange es Menschen gibt, gibt es fast auch die Gehirnforschung. Also würde ich auf D tippen.
Ja, das ist richtig. Wir waren schon immer sehr interessiert im Gehirn.
Das kann ich gut verstehen.
Die Kinderfragen haben Sie ja mit Bravour beantwortet. Das liegt natürlich daran, dass Sie die absolute Gehirnexpertin sind. Aber vielleicht auch daran, dass Sie sich mit Kinderfragen ganz gut auskennen, denn Sie haben ja selber eins.
Ja, genau. Mein Sohn ist gerade jetzt 20 Monate alt.
Wie ist es denn, als Frau in der Wissenschaft zu arbeiten mit Kind? Funktioniert das super oder gibt es da Hürden?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es ist wirklich so, dass sich so viel getan hat. Ich nehme ihn ganz oft auf Konferenzen mit, beziehungsweise auf jede Konferenz bisher, seines relativ kurzen Lebens noch. Und man hat eine tolle Unterstützung. Es wird von allen sehr, sehr positiv aufgenommen und man hat wirklich eine Flexibilität, die man in anderen Berufen sicher nicht so hat. Ganz am Anfang kam mein Mann auch mal mit, weil der auch einzelne Monate Elternzeit genommen hat und mittlerweile kommt oft meine Mama mit. Trotzdem gibt es an der einen oder anderen Stelle sicher noch Bedarf, dass sich noch ein bisschen was tut, um es noch besser zu machen.
Darauf gehen wir gleich ein. Zuerst noch die Frage, war der Weg für Sie schon immer so klar? Haben Sie schon immer gesagt, ich werde mal am Gehirn rumforschen und das mit meinem kleinen Sohn auf dem Arm?
Dass ich Kinder haben möchte, das war definitiv schon immer klar. Und selbst wenn es wenig Vorbilder gibt, sage ich mal, gerade Frauenprofessorinnen, die Kinder haben, ich war nicht ein Kind, das sagt, ich möchte Professorin werden. Und selbst nach der Promotion hatte ich noch die Industrie durchaus in Erwägung gezogen, einfach weil ich wusste, ich möchte auch eine Familie gründen, ich möchte auch Zeit für mein Kind haben. Aber das hat sich dann so ergeben und tatsächlich auch, dass es das Gehirn geworden ist, ist absolut Zufall. Wie vorhin ja schon erwähnt, da bin ich so ein bisschen reingeschlittert bei meiner Masterarbeit und durch die Kooperationspartner und das hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
Jetzt haben Sie aber ja doch gesagt, dass es gut ist, aber noch nicht perfekt. Wo könnte sich die Wissenschaft denn noch verbessern, was Familienfreundlichkeit angeht?
Generell ist der Job, den wir machen, natürlich, braucht schon viel Zeit. Man hält Vorlesungen, man forscht, man beantragt neue Forschungsprojekte und dann gibt es Gremientermine, die den ganzen Nachmittag oder bis abends gehen und so weiter. Also klar, zeitlich ist das dann immer so ein bisschen ein Abstimmen und sicherstellen, dass das funktioniert, da wir jetzt auch nicht Familie vor Ort haben. Aber ansonsten nach der Erfahrung, ich denke, man wird einfach effizienter, produktiver, wenn man ein Kind hat. Der Kleine gibt mir so viel Energie und Kraft. Und wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit mit ihm verbringe, bin ich wieder viel motivierter, habe neue Ideen. Das funktioniert schon ganz gut.
Aber wenn ich mir zu andere Forscher vorstelle, nehmen die Rücksicht, wenn da jemand mit Kind reinmarschiert?
Ja, also es ist, ich muss wirklich sagen, die meisten finden es toll. Man muss natürlich dafür sorgen, dass man auch die wichtigen Termine noch machen kann. Er kann natürlich nicht überall dabei sein. Das muss auch jeder so machen, wie es einem am besten taugt. Ich habe ihn jetzt gerne dabei, weil er mir auch viel Energie und Kraft gibt. Aber das hängt auch vom Alter ab. Ich würde auch sagen, da muss man einfach zum einen auf sich selbst schauen, was taugt mir. Möchte ich lieber mal meine Ruhe haben und alleine auf Konferenz gehen oder möchte ich den Kleinen oder die Kleine dabei haben? Und da bin ich wirklich dafür, dass wir das System so gestalten, dass es auch möglich ist, wie es für die einzelne Person am besten ist. Und dann kann man auch beides wuppen.
Jetzt ist es ja vielleicht nicht nur eine Herausforderung, wenn man als Frau ein Kind hat und in der Forschung ist. Es wurde ja zumindest früher gesagt, dass es Frauen generell ein bisschen schwieriger in der Forschung haben. Ist das heute immer noch so?
Das kommt sicher ganz, ganz darauf an, auch auf das Feld etc. Es hat sich ganz, ganz viel getan und ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung muss sagen, ich hatte das Gefühl nicht. Ich hatte das Glück, tollen Leuten zu begegnen, die mich auch unterstützt haben. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich es jetzt schwerer habe, nur weil ich eine Frau bin, sondern jetzt komme ich aus dem Feld Maschinenbau. Ja, da ist das eigentlich schon mal ganz, ganz schön, wenn auch eine Frau dabei ist. Also ich habe tatsächlich vielleicht eher mal das Umgekehrte erlebt, dass die Leute sich auch freuen, wenn meine Frau sich mit dem Thema beschäftigt oder da dran Begeisterung findet.
Beschäftigen sich viele Frauen mit dem Bereich Maschinenbau?
Gut, im Maschinenbau haben wir sicher sehr, sehr viel weniger Frauen als in anderen Bereichen. Und da möchte ich mich natürlich auch dafür einsetzen, dass das vielleicht in Zukunft auch anders wird, weil tatsächlich meiner Meinung nach, oder es ging mir zumindest so, der Name Maschinenbau ein bisschen abschreckt. Also ich musste auch erstmal zu dem Achterbahnkonstrukteur für mein Praktikum, um zu realisieren, ja, das ist genau das Richtige, das möchte ich machen. Und wie man jetzt in meiner Forschung sieht, gibt es auch ganz andere Anwendungen. Und gut, jetzt meine Leidenschaft für die Mechanik, die ist natürlich nicht nur aufs Gehirn bezogen, sondern auch für Themen des traditionellen Maschinenbaus, also wo man jetzt dran denken würde. Demnach, ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder Maschinenbau studieren und denke, vielleicht, wenn es ein bisschen mehr Role Models gibt, dass dann auch mehr Mädchen oder Schülerinnen sich dafür entscheiden.
Haben Sie ganz konkret eine Botschaft für junge Frauen, die jetzt kurz davor stehen, sich für ein Studium zu entscheiden?
Ich habe immer gesagt, Maschinenbau, da steht einem die Welt offen, weil man wirklich alles machen kann. Klar sollte man ein bisschen Leidenschaft für Technik haben oder in meinem Fall jetzt auch Mathematik, wenn es eher Richtung das Theoretische geht. Aber man kann wirklich daraus so viel machen und sich in so viele Richtungen weiterentwickeln, dass es ein sehr, sehr schönes Studium ist.
Dann hoffen wir, dass sich noch ganz viele Frauen für das Studium entscheiden. Und ich danke sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das war Feldforschung. Ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.